Jetzt wird's ernst. Das ist der Not So Urban Podcast und ich bin momentan in Speyer. Ich treffe mich gerade mit Nicole. Nicole habe ich gesehen, als sie auf dem letzten Litcamp in Heidelberg einen Vortrag gehalten hat, wie sie Bücher schreibt, wie sie das macht, welches Programm sie verwendet, wie sie da rangeht. Und es hat mich A überrascht, wie diszipliniert sie da rangeht, mit welcher Kontinuität, wie abgeklärt und gleichzeitig, dass das Ganze funktioniert. Also sie hat tatsächlich Erfolg damit. Aber hallo Nicole, du darfst dich jetzt eigentlich erstmal selber vorstellen.
Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf und schön, dass wir uns jetzt hier treffen. Ja, mein Name ist Nicole Böhm. Ich bin Autorin aus Speyer und ich schreibe momentan eine Buchserie, eine Urban Fantasy Buchserie, die heißt die Chroniken der Seelenwächter. Erscheint seit August 2014. Jeden Monat kommt da ein E-Book raus mit ungefähr 150 Seiten. Und dann werden immer drei E-Books in ein Hardcover gebunden, damit man das eben auch als Buch kaufen kann. Das Ganze ist wie eine Serie, wie eine Fernsehserie im Prinzip angelegt. Das heißt, es ist auch in Staffeln unterteilt. Eine Staffel hat immer 12 Episoden. Und ja, momentan schreibe ich gerade Band Nummer 34. Ich muss immer zählen. Band Nummer 34. Band Nummer 32 kommt jetzt am 3. September raus und 40 wird es insgesamt geben. Das heißt, ich bewege mich jetzt gerade aufs Ende zu von der Serie. Also nächstes Jahr wird die abgeschlossen sein. Dann habe ich parallel noch im Drachenmond Verlag das Vermächtnis der Grimms geschrieben. Das ist eine Dilogie, also ein Zweiteiler. Und da kommt jetzt im Oktober der zweite Teil raus. Und dann ist auch diese Geschichte abgeschlossen. Aber die ist jetzt fertig quasi schon.
Okay. Ja. Erklären wir kurz noch das Genre. Urban Fantasy ist was?
Urban Fantasy ist Fantasy mit Realität quasi gemischt. Also Harry Potter zum Beispiel spielt ja in der realen Welt, hat aber Aspekte von Magie, Dämonen, Drachen, was es da halt so alles gibt. Und High Fantasy ist so Herr der Ringe. Das ist so ganz klassische High Fantasy. Aber Urban Fantasy ist immer verankert in der realen Welt. Das heißt, also, was in den Seelenwächtern passiert, könnte tatsächlich irgendwo auf dieser Welt passieren.
Also das heißt, es ist aktuell in der Jetztzeit angesiedelt, in dieselbe Technologie, die wir heute haben, alles dann. Genau. Interessante Mischung. Was mich fasziniert ist, du unterlegst dich wirklich dem Zeitdruck, dass du jeden Monat etwas rausbringst.
Ja.
Und wenn du sagst, du hast gleichzeitig noch diese zwei Bücher rausgebracht im Drachenmond Verlag, dann heißt es, du hast die neben der normalen Tätigkeit, dass du jeden Monat was rausbringst, hast du noch Zeit gehabt, diese zwei Bücher zu schreiben?
Ja.
Wie viel schreibst du pro Tag?
Also dazu muss ich auch sagen, dass ich voll selbstständig bin. Das heißt, ich habe quasi den ganzen Tag Zeit zu schreiben. Das war nicht immer so. Als ich angefangen habe, habe ich noch Vollzeit im Büro gearbeitet, 40 Stunden die Woche, plus An- und Abfahrt. Und da hätte ich jetzt natürlich nicht noch parallel irgendwie was anderes schreiben können. Damals war so mein Tagespensum bei 1500 Wörtern. Und das geht ganz gut, weil so eine Folge Seelenwächter hat 35.000 Wörter ungefähr. Also da kommst du dann schon gut hin in einem Monat. Und genau, jetzt mit den Krims wurde es dann halt natürlich ein bisschen mehr. Das habe ich dann immer gesplittet. Also morgens das eine geschrieben und abends dann das andere. Musste dann aber auch so in der heißen Phase, habe ich dann die Seelenwächter auch mal ruhen lassen, weil halt die Krims so viel Aufmerksamkeit gefordert haben. Also es kann da auch mal vorkommen, dass ich 2 Monate Pause habe bei den Seelenwächtern, weil ich das andere jetzt mal fertig schreiben will. Aber um deine Frage zu beantworten, wie viel ich schreibe pro Tag, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kann alles sein von 50 Wörtern bis 13.000, ist momentan so mein Rekord. Also 13.000 Wörter. Also das Maximum, was ich bisher geschafft habe.
Mal eine ganz banale Frage zwischendurch. Schreibst du mit 10 Fingern?
Ja.
Okay, also so ein richtiges Sekretariatstempo dann durch.
Ja, ja, ich bin richtig schnell. Also so meistens schaffe ich, ich würde mal sagen, so 3.000 Wörter die Stunde. 3.000 bis 4.000, wenn es sehr, sehr gut läuft. Aber da muss es wirklich sitzen. Also da darf ich nicht noch über die Story nachdenken und überlegen, wo mache ich jetzt welchen Plot-Twist rein. Und das ist dann wirklich nur reine Schreibzeit, aber da bin ich schon ziemlich fix.
Bevor du die Sache aufschreibst, ist sie komplett entworfen?
Nein, sie ist so zu 70% entworfen, sage ich mal. Und dann schreibe ich und dann hoffe ich, dass es funktioniert, so wie ich mir das ausgedacht habe. Aber es funktioniert leider nicht immer. Und dann muss ich halt wieder zurück ans Plotten und ans Nachdenken.
Was mir sehr gefallen hat, ist, dass du... Lass mal gerade in der Wegfahrt. Was mir sehr gefallen hat, war, als du gesagt hast, wenn du in eine Kampfszene reingehst und die passt jetzt gerade nicht rein von deiner Stimmung her, dann setzt du ein Zeichen, irgendwie Information, dass da jetzt ein Kampf stattfindet und kommst später wieder auf die zurück. Das heißt, du springst in deiner Geschichte auch hin und her.
Ja.
Und du schreibst trotzdem zwei Geschichten gleichzeitig?
Ja. Ja, es ist manchmal verwirrend. Also es kommt drauf an, wie heiß die Phase ist, in der ich gerade schreibe. Also bei den Grimms kommt auch Magie drin vor. Und da habe ich mich irgendwann mal dabei erwischt, dass ich überlegt habe, was für Fähigkeiten die Protagonistin jetzt gerade hat. Also es kommt schon mal vor, aber ich habe es jetzt nicht vermischt oder so. Aber mal kurz drüber nachdenken und überlegen, in welcher Geschichte schreibe ich denn jetzt gerade. Das muss ich dann schon. Aber eigentlich kann ich es ganz gut separieren voneinander.
Gut, es sind zwei verschiedene Genres. Das heißt, du änderst deinen Stil auch, deine Sprache so ein bisschen?
Nee, die Grimms sind ja auch Urban Fantasy. Es ist beides Urban Fantasy.
Ach so, es ist beides Urban Fantasy. Ja. Also
in
gut.
dem Fall ist es recht ähnlich tatsächlich.
Okay.
Ja, die Charaktere sind halt anders und die sprechen auch immer anders. Mhm. Also es ist bei mir jedes Mal, wenn ich in der Perspektive von jemand anderem schreibe, dann verändert sich auch so automatisch immer der Schreibstil, aber das kommt so von ganz alleine.
Ja. Nimmst du da die erste Person oder?
Ich habe einen interessanten Mix. Ich glaube, es machen auch recht wenige. Also die Protagonisten haben immer die Ich-Perspektive. Es gibt immer zwei Ich-Perspektiven und alle anderen sind in der dritten Person. Und ich weiß, es ist sehr ungewöhnlich und ich habe auch damals lange drüber nachgedacht, ob ich das wirklich so durchziehen will. Aber ich habe es nicht hinbekommen, die Protagonisten aus der dritten Person zu schreiben. Und alle aus der Ich-Perspektive ist, glaube ich, Quatsch. Und deswegen habe ich so einen Mix und der funktioniert tatsächlich recht gut.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Das heißt, du schreibst dann aus der Ich-Perspektive und dann geht die Handlung weiter und dann ist es in der dritten Person. Das heißt, es findet Handlungsteile statt, die erste Person nicht kennt.
Genau.
Du führst es dann wieder zusammen und es funktioniert.
Richtig.
Und deine Leser folgen dir.
Ja, folgen mir sehr gut.
Das ist interessant, das ist mutig. Das ist eigentlich fast ein Experiment, das ist fast schon unkommerziell. Ne?
Also. Also bei den Seelenwächtern hatte ich genau eine Leserin, ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie viel die Dunkelziffer ist, weil es schreibt mir nicht jeder, der es scheiße findet, aber einer hat mir tatsächlich gesagt, das kann sie nicht lesen, sie muss jetzt abbrechen, weil ihr dieses Hin- und Her-Gespringe mit den Perspektiven nicht zugesagt hat. Ja, es gibt bestimmt welche, die es nicht mögen, aber...
Wenn du sagst, die Protagonisten, heißt es dann, in einer Geschichte gibt es bloß einen Protagonisten, den du aus der ersten Person schreibst?
Zwei. Es gibt immer ihn und sie.
Okay. Ja, gut. Damit wird es natürlich ein bisschen komplizierter. Ne?
Aber es funktioniert wirklich gut. Also es ist, hat jetzt bei den Grimms gut funktioniert, da habe ich es auch so gemacht. Und bei den Seelenwächtern funktioniert es jetzt auch schon seit Jahren so. Es ist halt irgendwie, hat sich das bei mir so eingebürgert.
Deine Bücher haben dann, also beziehungsweise die E-Books haben dann ganz normale Abonnenten. Oder wie funktioniert das? Oder verkaufen die sich dann einzeln?
Ja, die verkaufen sich einzeln. Also ich weiß gar nicht, ob du Abo, ich glaube irgendein E-Book-Anbieter, ebook.de oder Beam oder so, hatte mal dieses Abo-Modell. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Dann gibt es ja so ein paar Amazon Unlimited, Kindle Unlimited, da sind sie auch drin. Das ist ja so ein Abo-Ding.
Genau.
Also, genau, da kannst du sie auch holen. Und dann gibt es noch, ich weiß gar nicht, was es alles gibt. Also es gibt ein paar Abo-Anbieter, aber die meisten verkaufen sie, also die meisten kaufen sie einzeln.
Das unterscheidet sich dann auch doch etwas von dem normalen Printmarkt, dem zum Beispiel Perioden oder sowas bedient, wo du eigentlich deine Sachen im Abo bestellen kannst.
So?
Ja, ist so.
Ich weiß es nicht genau, also keine Ahnung.
Doch, machen die tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Also wie gesagt, ich bemühe mich ja darum, den Klaus mal irgendwann ranzukriegen, damit er mir das erklärt. Aber das heißt aber, du wirbst im Prinzip jeden Monat wieder erneut darum, dass du Leser kriegst.
Ja.
So, und da kommen wir eigentlich an den Punkt, wo wir sagen, okay, Kontinuität, Disziplin ist das eine, aber du musst dann eigentlich auch im Prinzip auf deine Leser eingehen und du musst deine Leserwünsche haben, weil du die ja jeden Monat wieder brauchst.
Ja.
Das ist eine sehr, sehr kommerzielle Sicht, sehr, 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 sehr nüchtern eigentlich, wenn ich mir den Literaturbetrieb angucke.
Okay.
Ich finde es gut, also davon mal abgesehen, ich finde es gut, aber wir haben uns ganz kurz vorher darüber unterhalten, ob es quasi eine Dienstleistung ist.
Genau, und ich habe dir gesagt, wahrscheinlich ist Schreiben eine Dienstleistung für den Leser, weil er kauft ja meine Bücher. Aber ich weiß nicht, es ist schwer zu beurteilen. Vielleicht ist Schreiben auch eine Kunst und so wie wenn ich ein Bild male. Also ab wann definiert man eine Dienstleistung? Und klar, ich will schon, dass es meinen Lesern gefällt und ich höre mir das auch an, weil halt dadurch, dass die Serie ja immer noch läuft und ich einen sehr engen Kontakt zu den Lesern habe, und jetzt auch über Lovely Books lese, und so schon mitbekomme, auf was die so reagieren, kann ich das natürlich schon mit einfließen lassen. Also ich, manchmal mache ich es, manchmal bringen mich auch Leser tatsächlich auf nette Ideen, wo ich dann denke, stimmt, das wäre jetzt ganz schön, das so zu machen. Oder manchmal weisen sie mich auch auf Dinge hin, die nicht so gut funktioniert haben. Also das nehme ich mir schon zu Herzen und denke da auch drüber nach und überlege, kann ich was besser machen oder nicht. Und dann horche ich halt in mich rein, ob ich das auch so will. Also letztlich bin ich immer die letzte Instanz, die dann entscheidet, ob für mich die Geschichte dann noch funktioniert oder nicht. Weil ich schreibe das Ding jetzt seit 2010 habe ich angefangen und wenn ich da keinen Spaß dran hätte, könnte ich die auch gar nicht so lange schreiben. Und ich veröffentliche jetzt seit 5 Jahren die Seelenwächter und sitze da jeden Tag dran und gebe denen sehr viel meiner Lebenszeit. Und das kannst du nicht machen, wenn du es für andere nur machst, sondern es ist eine Geschichte, die ich erzählen will, die muss aus mir rauskommen. Mhm. Und ich kann schon so ein bisschen was einfließen lassen, auch von anderen, und, aber dann muss es mir halt auch gefallen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Was würdest du machen, wenn sich deine Leser jetzt in irgendeine Figur verlieben, von der du sagst, die will ich aber demnächst rausschmeißen aus der Geschichte?
Ja.
Und es kommt dann in die Situation, du kriegst das so in den Foren mit, die sagen, ah, es ist ganz toll, und du hast ja schon im Hintergrund vielleicht überlegt, na, da stirbt sie oder da bleibt sie jetzt nicht mehr da oder da wandert sie meinetwegen in irgendein anderes Land oder sowas. Du willst den jetzt nicht mehr drin haben. Würdest du auf die Wünsche deiner Leser eingehen? Ich meine, wir haben ein ganz berühmtes Beispiel, wo die Figuren alle gemordet werden, wenn man nicht mehr damit rechnet. Ne?
Ja.
Und der geht ja sehr radikal damit um,
richtig,
aber er lebt davon. Ne?
Richtig. Ich habe schon Charaktere umgebracht, die Leser sehr mochten. Ich habe jetzt gerade aktuell eine Entscheidung getroffen, die vielleicht nicht ganz so populär aufgenommen wird, aber ich habe es trotzdem gemacht.
Also, und dann wenden sich alle ab, oder was?
Das
oder?
Weiß ich nicht, das werde ich jetzt dann merken, weil der Band kommt jetzt erst raus.
Okay.
Aber ich kann jetzt nicht so viel dazu erzählen, weil sonst ist es voll der Riesenspoiler. Aber ich entscheide letztlich schon zum Wohle der Geschichte.
Mhm.
Also es gibt Charaktere, also ich will jetzt nicht sagen, das würde ich nie machen, aber wenn es die Geschichte, wenn es Sinn macht für die Geschichte und wenn es nicht einfach nur so ein Slaughter ist, damit ich irgendwie jemanden umgebracht habe, der populär ist, weil du damit ja auch so einen gewissen Schockmoment erreichst, und dann würde ich es nicht tun. Also nur so, damit ich irgendwie jemanden schocken kann, sondern es muss schon Sinn für die Geschichte an sich machen, und bisher hat das, glaube ich, jedes Mal getan. Und ich überlege halt schon bei jedem Charakter, wo kann der noch hingehen, wie kann er sich entwickeln, was kann er zur Geschichte noch beitragen und in welcher Form kann er der ganzen Geschichte dienen. Und ja, wenn das halt durch seinen Tod ist, dann muss er leider sterben.
Okay.
Auch wenn es mir leid tut, ich leide da genauso wie jeder andere.
Viele Fantasy-Autoren tun sich damit schwer, am Anfang die Geschichte so zu erzählen. Die fangen erstmal an, die Welt zu kreieren.
Ja.
Da gibt es dann alle möglichen Wesen und Sachen und dann werden die zusammengefügt.
Ja.
War es bei dir auch so? Hast du erst die Welt kreiert oder war zuerst die Geschichte da?
Zuerst waren die Charaktere da. Weil ich habe, also ich muss dazu sagen, ich habe eine Schauspielausbildung, also ich komme so ein bisschen aus dem Schauspielbereich. Und da lernst du halt sehr gut, Charaktere zu entwickeln, weil du hast ja auch einfach nur ein Skript und da steht halt irgendjemand drauf und dem versuchst du halt Leben einzuhauchen und du kreierst diesen Charakter erst. Du hast zwar seine Dialoge und was der sagt, du weißt aber nicht, warum er das tut und was seine Vorgeschichte ist und so weiter. Und durch diese Ausbildung bin ich halt schon immer sehr von der Charakterseite gekommen und habe das jetzt bei meinen Geschichten, mache ich es auch so. Also es ist eher, dass ich jemanden im Kopf habe, der irgendwas Bestimmtes erreichen will. Und dann überlege ich, was steht im Weg und wer könnte sein Gegenspieler sein, der gerade das Gegenteil erreichen will. Und dadurch entwickelst du ja schon einen Plot im Prinzip.
Mhm.
Indem du Hürden aufstellst, der eine will das, der andere will was anderes und dann kreuzen sich ihre Wege und schon hast du einen kleinen Plot eben. Ja.
Hast du bei dieser Geschichte ein Ende in Sicht oder sagst du, die kann jetzt so lange gehen, wie du einfach Lust dazu hast?
Nee, die Seelenwächter sind ja, wie gesagt, auf 40 Bände ausgelegt. Also
okay.
Ich weiß auch genau, wie es endet. Das habe ich aber schon die ganze Zeit gewusst. Also ich hab immer das Ende im Kopf. Auch bei den Grimms wusste ich genau, wie es endet. Also ich brauche irgendwie den Anfang und ich brauche dann auch das Ende. Und den Mittelteil fülle ich so auf, während ich das Ganze entwickle.
Und dass du dann sagst, es kommt eine zweite Staffel?
Bei den Seelenwächtern sind wir ja schon in der dritten Staffel.
Ich habe irgendwo nicht aufgepasst.
Das ist nicht schlimm. Die dritte Staffel und die vierte Staffel wird dann die letzte sein. Mhm. Ja, also es ist Schluss nach 40 Bänden, definitiv. Also zumindest mit dieser Hauptgeschichte, weil ich habe die Charaktere jetzt durch viele Tiefen geschickt und die haben schon viel miterlebt und irgendwann kommst du an einen Punkt, was willst du auf die noch abladen? Also wenn sie so ganz unten waren und wenn du die so ausgeschlachtet hast, dass sie bis an ihre Grenzen kommen, wo es eigentlich nur noch ginge, dass sie quasi sterben, weil sonst hast du keine Steigerung mehr davon. Und wo willst du noch hin mit so einem Charakter?
Gut, das andere ist natürlich, du hast eine Welt erschaffen oder beziehungsweise Bestandteile einer Welt, die vielleicht noch ausbaufähig sind.
Das auf jeden Fall, genau. Das könnte ich mir gut vorstellen, aber dann halt mit anderen Hauptcharakteren. Also dass die schon noch am Rande, so wie es Cassandra Clare gemacht hat mit ihren, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Schattenjäger.
Vom Namen her schon, ja, doch, ja.
Und die hat es ja genauso gemacht und da gibt es ja dann auch Prequels dazu und jetzt eine aktuelle Geschichte, die in einer anderen Stadt spielt, aber auch mit Schattenjägern und da kommen auch wieder alle Charaktere drin vor, die in der ersten Geschichte waren, aber halt mehr als Sidekicks. Und in dem Moment, wenn du einen Charakter nicht mehr als Protagonist hast, sondern als Nebencharakter, muss er ja nicht mehr so eine Entwicklung auch mitmachen. Weil ein Protagonist entwickelt sich ja meistens von irgendwo hin zu einem anderen Menschen. Und die Entwicklung braucht er natürlich nicht mehr so stark, wenn er ein Nebencharakter wird. Mhm. Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, ja. Aber die Hauptfiguren der Seelenwächter werden fertig sein. Fix und fertig. So wie ich, wenn ich es fertig geschrieben habe.
Machst du dann erstmal Pause oder geht es dann gleich weiter? Ich meine, bei deinem Arbeitstempo muss man damit rechnen, dass dann gleich irgendwie das nächste Projekt schon wieder ansteht.
Also ich habe auch schon ein paar Projekte in der Hinterhand, aber das werde ich dann bekannt geben noch, wenn es soweit ist.
Ja. Okay. Wir können kurz noch auf das Technische eingehen. Das wird wahrscheinlich den Lesern nicht so viel sagen. Du benutzt Scrivener.
Genau.
Und ich gehe deswegen drauf ein, weil ich Scrivener wirklich sehr mag und ich wirklich Scrivener. Der Ansicht bin, dass es sich weiterentwickelt hat. Du hast da drin die komplette Serie geschrieben.
Ich habe angefangen, die Serie in Papyrus zu schreiben. Mhm. Und dann habe ich jetzt vor einem Jahr oder so Scrivener wieder für mich entdeckt. Also ich habe es auch mal irgendwann vor 2 Jahren, hatten wir ja vorhin schon kurz gesprochen, vor 2 Jahren auf dem Rechner und habe es aufgemacht und wieder zugemacht, weil ich nicht damit klargekommen bin. Es ist halt auf den ersten Blick, erschlägt es dich so ein bisschen. Und dann habe ich es jetzt wieder getestet und habe jetzt die ganze Serie rein importiert in Scrivener. Und der Vorteil für mich ist halt, dass mein ganzes Projekt in einer Datei quasi ist und ich kann halt jederzeit in den alten Bänden nachlesen, weil das sind jetzt über 1,5 Millionen geschriebene Wörter in dieser Geschichte und ich kann mir leider nicht alles merken, was ich so geschrieben habe und manchmal muss ich halt was nachlesen und Scrivener hat eine tolle Suchfunktion und du kannst da halt einfach quer durchsuchen, wenn ich jetzt gerade eine spezielle Szene suche, um rauszufinden, was ich da und da geschrieben habe. Ja, deswegen ist Scrivener genial. Und diese Projektziele kannst du halt super mit darstellen. Ne? Also ich kann Scrivener sagen, ich will jetzt 34.000 Wörter bis zum 1. September schaffen und dann rechnet der mir aus, wie viele Wörter ich jeden Tag schreiben muss, um das Ziel zu schaffen. No pressure und so.
Benutzt du diese Korkwand dann dazu?
Nee.
Die benutzt du nicht?
Nee, tatsächlich tue ich das nicht, nee.
Das ist irgendwie lustig. Sie haben sich so viel Mühe gegeben, die optisch zu designen, ne? Aber ich glaube, die benutzt sie gut wie keiner.
Geht mir überhaupt nicht rein. Also ich sehe auch noch keinen.
Das war auch so, das ist wahrscheinlich, was mich am Anfang so am meisten irritiert hat, diese Korkband. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt damit? Sie sieht ja schön aus, aber optisch hat sie mir sehr gefallen.
Ja.
Praktisch konnte man sie eigentlich gar nicht groß anwenden.
Nee, also ich habe auch noch keinen sinnvollen.
Okay. Aber die Charaktere legst du dann extra nochmal an, oder?
Nee, bei meinem neuen Projekt habe ich jetzt die Charaktere auch gleich in Scrivener angelegt. Also bei den Seelenwächtern habe ich es nicht gemacht, weil das einfach schon, weil ich schon eine Riesendatei hatte mit, weiß nicht, 50, 60 Charakteren oder so. Und die habe ich jetzt nicht alle einzeln in Scrivener angelegt. Aber beim neuen Projekt habe ich das so gemacht. Wobei Papyrus natürlich auch eine tolle Figurendatenbank hat. Mhm. Also da kannst du das ja auch machen. Das ist, hat beides so sein, es müsste so eine Mischung aus Papyrus und Scrivener geben.
Was mich so ein bisschen fasziniert bei all diesen Bänden, bei dieser Menge an Wörtern, man vergisst doch, also abgesehen von der Recherchefunktion, die es ja gibt und mit der man bestimmt gut arbeiten kann, ist es doch bestimmt so, dass man Handlungsteile tatsächlich irgendwo vergisst, veröffentlicht, später merkt, man hat da vielleicht einen Fehler gemacht.
Mhm. Das ist mir gerade jetzt passiert, heute Morgen aktuell.
Mal abgesehen davon, was das psychologisch auslöst, was macht man dann?
Heute Morgen habe ich was nachgelesen und dann ist mir aufgefallen, dass ich was veröffentlicht habe, was dem so ein bisschen entgegensteht. Hm. Eine Serie ist in dem Fall recht gut. Also du kannst in der Serie die Dinge recht gut auflösen, indem du deinen Handlungsstrang wieder so ein bisschen anpasst, damit es auch Sinn macht. Wenn du halt so einen ganz groben Schnitzer gemacht hast, das habe ich auch schon gemacht, dass ich irgendeine Person nach Europa geschickt habe und im nächsten Band war sie dann aber wo ganz anders in der Karibik oder so, das, also so einen richtigen Fehler, den du auch nicht mehr erklären kannst, dann muss man es korrigieren. Dann ist es halt einfach so passiert und ja. Ich meine, wir sind halt alle nur Menschen und das kann halt mal vorkommen. Aber dann habe ich dem Verlag Bescheid gesagt, habe gesagt, du, wir müssen hier den Handlungsort korrigieren, habe dem eine neue Datei gegeben und es wird dann hochgeladen und dann müsste man es nochmal als E-Book runterladen und dann hast du eine Aktualisierung. Und jeder, der es danach liest, der hat es ja dann schon richtig. Also so Fehler kannst du rausmachen, das haben wir auch schon gemacht. Und wenn ich jetzt aber merke, ich habe mich in einem Handlungsstrang verzwickt, so wie heute Morgen, wobei es ist noch kein richtiger Fehler, jetzt kann ich halt überlegen, was ich damit mache. Hm. Also es könnte sogar sein, dass es mir in dem Fall zuspielt, weil ich nämlich noch gerade nach so einem Twist gesucht habe. Und es könnte sein, dass mir das gerade jetzt diesen Twist liefert, den ich die ganze Zeit noch gebraucht habe. Also manchmal ist es auch von Vorteil.
Wie gehen deine Leser damit um? Weisen die dich darauf hin? Gucken die sich's an? Sagen die gar nichts? Wie ist deine Resonanz denn im ganz großen Ganzen?
Ja, also es gab schon Dinge, da haben sie mich darauf hingewiesen, weil ich mich auch mal irgendwann verrechnet habe bei einem Geburtsdatum und das irgendwie nicht bedacht habe, dass ja ein Kind, also von Zeugung bis zur Geburt vergehen ja nochmal 9 Monate und das habe ich irgendwie, keine Ahnung, unter den Tisch fallen lassen oder so. Das, da hat mich auch eine Leserin dann darauf hingewiesen. Das passiert schon, meistens in den Lovely Books Leserunden kommt es also, dann schreibt jemand eine Mail oder so, was ich auch sehr nett finde. Ich meine, ich ärgere mich zwar immer, wenn es mir passiert, aber wenn ich weiß, wo der Fehler ist und du kannst es dann korrigieren, ist es halt, ist es ganz...
Machst du die Leserrunden regelmäßig?
Ja, jeden Monat.
Und gut, dann findest du so okay und dann bist du begeistert davon und dann ist das dein... Da fragt man sich ja auch immer wieder, ist das richtige Metier, ist das richtig okay, soll man das machen, soll man es nicht machen, man soll es machen anscheinend.
Die Lovelybooks Leserrunden, die sind schon nett. Also erstens mal machen sie Spaß, weil du halt direkten Kontakt zu deinen Lesern hast. Kann natürlich auch mal, klar kannst du auch welche drin haben, denen es nicht gefällt, das hatte ich auch schon. Der halt einfach es nicht gefallen hat, die Geschichte, und mir auch jedes Mal reingeschrieben hat. Und irgendwann hat sie dann, ich habe die auch zufällig dann auf der Leipziger Messe getroffen und wir haben uns auch darüber unterhalten. Und ich habe sie gefragt, warum sie jedes Mal in meine Leserunde kommt, wenn sie nicht gefällt. Weil es ist ja überhaupt nicht schlimm. Ja. Also wenn dir meine Bücher nicht gefallen, dann lege ich es irgendeins von den Millionen anderen Büchern da draußen auf dieser Welt. Aber jedes Mal das zu lesen und sich dann jedes Mal darüber aufzuregen, fand ich etwas unproduktiv. Also auch von ihrer Seite, weil die verschwendet ihre Lebenszeit damit. Und da haben wir uns eine Weile drüber unterhalten und sie hat es ja doch interessiert, aber irgendwann ist sie dann ausgestiegen, weil sie halt einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Und, aber sowas musst du halt abkönnen, wobei ich Kritik nicht unbedingt persönlich nehme. Also entweder es gefällt dir halt oder es gefällt dir nicht. Es gibt Menschen, die essen gerne Lakritz und es gibt welche, die essen nicht gerne Lakritz. Das sagt aber nichts darüber aus, über die Lakritz. Also ich liebe Lakritz.
Ich mag das. Ich mag diese Gelassenheit und diese Coolness doch. Ich bin schwer begeistert. Nicole, wir sind eigentlich quasi schon durch von der Zeit her. Wenn du noch irgendwas zu deinen... Ja, es fängt auch an zu regnen. Das ist mit ein Grund, warum ich jetzt drauf geguckt habe. Habe ich irgendwas vergessen? Sollten wir noch irgendwas sagen?
Ich weiß nicht. Also wer sich mehr über meine Bücher informieren will, kann natürlich gerne entweder auf meine Webseite gehen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du die verlinkst in den Shownotes oder...
Ich verlinke die.
Genau. Dann einfach darauf gucken oder ja, mich anschreiben über Instagram, funktioniert, mir eine Mail schreiben. Ja.
Perfekt.
Ansonsten einfach Geschichten lesen und Spaß haben.
Wunderbar. Dann danke ich dir auf jeden Fall.
Ja, ich auch.
Und ich glaube, da kommen noch ein paar Fragen, aber die leite ich dann einfach an dich weiter.
Ja, genau. Kannst du gerne tun.